Nochmal hallo von mir, von meiner Seite.
Ja, alle hier im Raum und auch nach Hause. Ja, vielen Dank euch auch für den Lobpreis. Echt stark und auch schon echt eine super Vorbereitung für das, was ich heute bringen möchte. Also ich freue mich, dass ich heute sprechen kann, weil Gott hat mir echt was aufs Herz gelegt und ganz viel zu mir geredet in letzter Zeit und ich brenne da richtig dafür. Und von daher toll, dass ich das heute einfach mit euch teilen kann. Und ich hoffe, ihr seid so gesegnet, wie ich das bin dadurch. Und ja, das Thema heute ist was einfach ja Gott in letzter Zeit immer und immer wieder, ihr kennt es vielleicht auch, wenn Gott immer wieder denselben Bibelvers oder dasselbe Thema hochbringt. Und mir ging das jetzt so auch teilweise das, was der Eckhart gepredigt hat. Und deshalb möchte ich gleich damit einsteigen mit dem Vers, den er jetzt die letzten zwei Male, als er gepredigt hat, gebracht hat, und zwar aus Jesaja 40, Verse 28 bis 31. Kennt ihr bestimmt alle. Und zwar heißt es: Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Genau. Ja, Vater, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir dafür, dass es ein frisches Wort ist für uns heute Morgen, Herr. Dass es dein Wort ist, das zu uns redet, Herr. Du selber bist das Wort und du selber redest zu uns. Vater, und ich segne uns jetzt damit, dass wir von dir empfangen, das frische Wasser, das frische Wort des Lebens, das uns ja frei macht, das uns beschenken möchte, Herr. Ich danke dir dafür. Rede du zu jedem Einzelnen von uns heute Morgen. Amen. Genau, also der Eckhart hat die letzten zwei Male, als er hier gepredigt hat, hat er über diesen Vers auch gesprochen und hat rausgearbeitet, also ihr könnt das gerne nochmal nachhören, der Frank da bearbeitet und stellt immer die Predigten ein, kann man super nachhören, dass wir müde und matt sein können und wir dann aber erleben, wie Gott uns wieder auffahren lässt mit Flügeln wie Adler. Und dieses Bild vom Adler, das ist mir ständig begegnet in letzter Zeit. Und deshalb wollte ich gerne heute darüber reden. Aber mir geht's heute um diesen Aspekt der Freiheit. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an so einen Adler denkt, der so über in großer Höhe über uns schwebt, dann assoziiere ich damit ganz stark dieses Gefühl der Freiheit. Also frei wie ein Adler, zu fliegen, über den Dingen zu fliegen, mit die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen, frei zu sein. Das ist das, was ich mit diesem Bild vom Adler assoziiere. Und deshalb möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen. Das hat Gott mir wirklich stark aufs Herz gelegt, über diese Freiheit zu reden, wie Gott sie für uns vorgesehen hat, wie Gott sie sich wünscht für uns. Freiheit, was bedeutet für uns Freiheit? Oder was bedeutet es, nicht frei zu sein? Ich denke, so das krasseste Beispiel ist, was wir hoffentlich nicht erleben, aber ist im Gefängnis zu sein. Ja, wenn ich im Gefängnis bin, ist das das Gegenteil von Freiheit. Ich darf nicht hingehen, wo ich will. Ich darf nicht das tun, was ich möchte. Ich bin gefangen im Gefängnis. Das erleben jetzt im Moment vielleicht nicht viele von uns. Es gibt andere Länder, wo auch Christen im Gefängnis sind, die das eher erleben. Bei uns, dank dem Herrn, nicht. Aber es gibt Gefängnisse, in denen wir uns befinden können, auch die jetzt nicht das Gefängnis sind, das wir so kennen. Das können auch Umstände sein. Also ich denke, im letzten Jahr haben wir Dinge erlebt, die sich kein Mensch vorher vorstellen konnte hier in unseren Ländern. Also unsere westlichen Demokratien haben sich ja meistens die Freiheit ganz groß auf die Fahne geschrieben. Also Wir haben das in unserer Nationalhymne, Einigkeit und Recht und Freiheit. In Amerika steht die Freiheitsstatue, in Frankreich Liberté. Also Freiheit ist ein ganz hohes Gut. Und wir erleben jetzt gerade, wie viele unserer Freiheiten eingeschränkt und beschnitten sind. Also wir dürfen uns hier nicht mehr so treffen, wie wir das wollen, wie wir das gewöhnt sind, wie wir es uns wünschen. Wir dürfen nicht mehr hingehen, wohin wir wollen oder uns treffen, mit wem wir wollen. Müssen Masken tragen, wenn wir in den Laden gehen. Und ich will das alles nicht. Ich werde hier jetzt nicht politisch. Ich will das nicht in Frage stellen. Hat alles auch seinen Sinn. Aber ich denke, wir erleben das einfach gerade, was es heißt, in den Freiheiten, die für uns eigentlich selbstverständlich waren, eingeschränkt zu sein. Oder wenn wir dran denken, also ich denke, viele von uns haben auch die Erfahrung gemacht, in sich selbst so unfrei zu sein. Ja, in meinem Körper, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen. Das Gefühl zu haben, oh, irgendwie bin ich wie eingesperrt. Ich fühle mich so unfrei. Vielleicht nicht. Es gibt Süchte, es gibt Dinge, die uns gefangen halten. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die Bibel zu uns sagt. Und zwar in Johannes 8, Vers 36. Weil wir können uns ja fragen, was bedeutet es, frei zu sein? Heißt das, ich kann einfach tun, was ich will? Tun und lassen, was ich will, ist das Freiheit? Aber in Johannes 8, Vers 36 spricht die Bibel davon, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und in Galater 5, da heißt es, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Also was macht uns frei? Jesus Christus macht uns frei. Also nicht eine Regierung oder nicht auch keine Impfung oder sonst irgendwas, sondern die Quelle ist immer Jesus Christus. Wir haben einen, der gesagt hat, ich habe dich frei gemacht. Wenn wir das uns anschauen, es ist Christus, der uns frei gemacht hat und Christus hat uns frei gemacht. Steht hier, steht in der Bibel. Christus hat uns frei gemacht. Es ist vollbracht. Als Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht, ist an diesem Moment sind die Ketten gefallen. In diesem Moment sind wir frei geworden. Und Christus hat uns zur Freiheit berufen. Er hat uns zur Freiheit freigemacht. Das heißt, wir können vielleicht äußere Umstände haben, die schwierig sind, die uns vielleicht sogar einschränken. Und trotzdem können wir das erleben, wie wir zur Freiheit befreit sind. Und lass uns das anschauen, was das jetzt bedeutet. Kann ich ja schön so sagen, aber was bedeutet das? Und da möchte ich drei Aspekte angucken, die ich gefunden habe. Und zwar einmal, wovon hat uns Christus frei gemacht? Dann, worin sind wir frei? Und wozu sind wir frei gemacht? Also wovon? Worin und wozu sind wir frei gemacht? Also wovon? Da heißt es in Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also was steht hier? Das Gesetz des Geistes in Jesus Christus sind wir frei gemacht worden vom Gesetz der Sünde und des Todes. Als Jesus am Kreuz gestorben ist für uns und gerufen hat, es ist vollbracht, da ist dieses Gesetz der Sünde und des Todes damit gebrochen für uns. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen oder dass unser Körper nicht mehr sterben wird, aber das heißt, diese Gesetzmäßigkeit, dass die Sünde zum ewigen Tod und zur ewigen Verdammnis und Trennung von Gott führt und diese Macht, die Sünde und der Tod über uns haben, dass das gebrochen ist, dass das für uns nicht mehr gilt. Wir haben nicht mehr diese Macht der Sünde, diese Macht des Todes hat für uns ihre Bedeutung verloren. Versteht ihr? Das ist wirklich eine ganz andere Ausgangslage. Wir müssen nicht mehr die Folgen von Sünde und Tod tragen, durch Jesus Christus. Und in Römer 7, Vers 6, da heißt es, jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Also wir sind frei von Gesetz, von dem Gesetz der Sünde und des Todes, und wir sind frei vom Gesetz. Das Gesetz, das sagt, du musst aber das und das und das und das tun, und nur dann bist du vor Gott in Ordnung. Also wir dürfen frei sein von dem, da wir kommen wirklich von einer Position, wo wir sagen können, Jesus hat alle Schuld, alle Sünde auf sich genommen, er hat uns mit Gott versöhnt und jetzt sind wir frei vom Gesetz. Das Gesetz, das sagt, du musst aber das alles einhalten, erst dann bist du vor Gott in Ordnung. Oder du musst die und die und die Waschung vornehmen, dann bist du vor Gott okay. Sondern wir dürfen von dem kommen, dass uns vergeben ist, dass wir gerecht gemacht wurden, dass wir jetzt vor Gott stehen können. Wir haben jederzeit Zutritt zu ihm ins Allerheiligste und dürfen Platz nehmen zu seinen Füßen, auf seinem Schoß, in seiner Gegenwart. Jederzeit, jederzeit. Wir sind frei von Religion. Wir müssen nicht irgendwelche Regeln einhalten, um Gott zu gefallen. Wir gefallen Gott so, wie wir sind. Ja, und wir haben das ewige Leben. Der Stab des Treibers ist zerbrochen. Wir werden nicht mehr angetrieben, dass wir noch etwas leisten müssen, um uns das ewige Leben zu verdienen. Genau. Von was sonst hat uns noch Christus frei gemacht? Ich denke, was ganz Wichtiges ist, er hat uns von uns selber frei gemacht. Amen. Er hat uns von uns selber frei gemacht. Wir müssen nicht mehr gefangen sein in unserem Wünschen und Wollen und ich drehe mich nur noch um mich selber und ich muss selber gucken, wie ich klarkomme. Ich muss selber gucken, wie ich irgendwie was erreiche im Leben. So, ich muss nicht immer unterlegen sein meinen Gefühlen, meinen Wünschen, meinen Sehnsüchten, sondern ich darf frei sein von mir selber. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Bereich, von dem Gott uns frei machen möchte. Wie Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten? Ja, kenne ich auch so. Ja, das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Und das Gute, das ich tun will eigentlich, das tue ich nicht. Ja. Und Paulus kennt es auch. Aber in Galater 2, Vers 20, da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und derjenige, der in mir lebt, ist größer. Und er hat überwunden. Und so können wir auch das überwinden, wo wir uns gefangen fühlen, auch in uns selber. Nicht, dass wir das jetzt nicht erleben. Ihr versteht, es geht mir nicht darum zu sagen, wir sind schon da angekommen, dass wir das alles schon genauso erleben, wie wir es hier lesen. Aber Wir kommen aus dieser Tatsache heraus, dass Jesus das für uns bereits erkauft hat. Es ist schon für uns verfügbar und wir dürfen das in unserem Leben wirklich umsetzen und da immer mehr in eine Freiheit reinkommen. Genau. Also ich bin frei gemacht von der Sünde, vom Tod, vom Gesetz und von mir selber. Und ich habe mir dann Gedanken drüber gemacht, wie sieht denn das jetzt praktisch aus? Wo ist dieser Ort? Weil wir sind ja trotzdem noch in unserem Körper. Wir haben trotzdem noch unsere Gefühle. Wir haben trotzdem noch unsere Umstände, wo wir uns vielleicht eben nicht frei fühlen. Und der Ort, an dem wir diese Freiheit erleben dürfen, ist ein Ort, der erstmal vielleicht für uns gar nicht so greifbar oder sichtbar ist. Und das ist in unserem Geist. Gott hat uns geschaffen mit Leib, Seele und Geist. Aber er ist Geist, das heißt in der Bibel, er ist Geist. Und wenn wir mit ihm in Verbindung kommen, dann im Geist. Und im Geist dürfen wir diese Freiheit erleben. In 2. Korinther 3, 17 heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft und den Geist der Freiheit empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Ja? In seinem Geist dürfen wir diese Freiheit erleben. Und mir kam dann eine Geschichte von zwei Männern, die im Auftrag des Herrn unterwegs waren. Die haben sich aufgemacht, die haben den Ruf gehört, fast ans andere Ende der damaligen Welt zu ziehen, um den Menschen das Evangelium zu bringen, die Nachricht von der rettenden
Botschaft.
Und ja, wie so war, sie sind dort angekommen, haben gepredigt mit Vollmacht, Dämonen sind ausgetrieben worden, Menschen sind geheilt worden. Und das hat dann ein paar Leuten dort nicht gepasst. Und so kam es dann, dass sie gefangen genommen wurden, dass sie geschlagen wurden, mit vielen Schlägen heißt es, und ins Gefängnis geschmissen worden sind. Ich rede hier von Paulus und Silas in Apostelgeschichte 16, die zwei Männer, die diesen Auftrag, diesen starken Auftrag hatten und ja, Gott gedient haben und die mit vielen Schlägen, ich gehe davon aus, dass der Rücken blutig war, bis aufs Fleisch runter, bis auf die Knochen runter, sie wurden ins innerste Gefängnis gesteckt, wo sie in so einen Block eingesperrt wurden. Sie konnten sich nicht mehr bewegen. Stundenlang saßen sie so da, wahrscheinlich voller Schmerzen, voller Dunkelheit, mit anderen Gefangenen, dreckig, kein schöner Umstand. Gefängnis und Not. Und dann heißt es, dass sie um Mitternacht, also da verging dann einiges an Zeit, wo sie sich wahrscheinlich erstmal sammeln mussten, vielleicht erstmal wirklich auch ermutigen mussten gegenseitig, aber sie sind an diesen Ort gekommen, an diesen Punkt gekommen, wo sie Gott anbeten konnten. Und ich gehe davon aus, das war in Wahrheit und im Geist, wirklich Gott anzubeten, und zwar um seiner selbst willen. Wir sehen das in dem, wie die Geschichte weitergeht, dass es ihnen nicht darum ging, ich bete jetzt mal Gott an, nur damit ich da freikomme, sondern die wussten nicht, hätte sein können, die wären da ein Jahr, zwei Jahre oder so gefangen gewesen. Aber sie haben Gott oder vielleicht gestorben im Gefängnis, alles möglich. Aber sie haben angefangen, Gott anzubeten. Und ich stelle mir das vor, sie haben Gott angebetet und so wie die Reaktion auch der Mitgefangenen war, da ist eine kleine Erweckung passiert unter den Gefangenen. Dann hat's Gefängnis gebebt, die Grundmauern gebebt, die Türen sind aufgegangen. Und was ist passiert? Sie sind alle abgehauen, oder? Nee, sie sind nicht abgehauen. Sie sind alle da geblieben. Der Kerkermeister kam und wollte sich schon selber umbringen, weil er gedacht hat, naja, jetzt werde ich sowieso einen Kopf kürzer gemacht dafür und zur Rechenschaft gezogen, dass jetzt meine Gefangenen weg sind. Ja, sie ist noch, er soll gut aufpassen auf die, und der hat gedacht, die sind alle verschwunden, jetzt alle miteinander. Aber die waren alle noch da. Also die haben Gott nicht angebetet, um freizukommen. Und es war was da, offensichtlich, was diese ganzen, das waren vielleicht Mörder, Diebe und so weiter, an diesem Ort gehalten hat. Und ich denke, was war, ist, dass die Herrlichkeit Gottes, seine Gegenwart, seine Engel, es war heiliger Boden, das muss so stark gewesen sein, da muss so eine Gegenwart Gottes da gewesen sein, dass diese Männer, ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich Männer waren, aber vielleicht auch Frauen, keine Ahnung, aber dass diese Menschen wirklich so, ja, dass sie so erfüllt waren, dass sie so von Gottes Gegenwart erfüllt waren, dass sie sich zum einen bekehrt haben, dass sie zum anderen da nicht abgehauen sind. Ja, also sonst wären die auf und davon, ganz sicher. Und das Ende vom Lied war ja, dass der Kerkermeister sich auch noch bekehrt hat mit seinem ganzen Haus und Gott nachgefolgt ist. Und sie ja dann schließlich auch freigekommen sind. Aber das ist so das, wo ich denke, okay, in der größten Gefangenschaft können wir eine Gegenwart und eine Herrlichkeit erleben bei Gott, die alles übersteigt, was wir uns hier vielleicht bisher vorstellen können. Also das, ja, denke ich, ist bei Gott möglich. Und wenn es geht darum, ihn wirklich zu suchen, in seine Gegenwart zu kommen, ihn anzubeten. Und das ist eine Geschichte, mit der ich immer wieder stark berührt, wo ich denke, dass da ist wirklich für uns eine Ermutigung drin, Gott auch so zu erleben. Und dann der dritte Punkt, wozu bin ich befreit? Ja, wir haben gerade gelesen in 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Und ich denke, es geht darum, wir sind dazu in allererster Linie befreit, dazu Gott, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Mit Gott Gemeinschaft zu haben, jederzeit an jedem Ort wirklich Gott zu begegnen. Und wir sind dazu berufen und befreit, dass wir alles das sind, wozu wir geschaffen sind. Wir sind, wer wir, wozu wir geschaffen sind, und wir tun, wozu wir geschaffen sind. Das hat was damit zu tun, was habe ich, wo habe ich meine Identität? Wer bin ich? Wozu hat Gott mich geschaffen? Und wozu möchte Gott auch, wozu hat er mich in diese Welt gestellt? Ich gehe davon aus, also ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns genau zu dieser Zeit am richtigen Zeitpunkt lebt. Ja? Für eine Zeit wie diese, das lesen wir schon in Esther, sind wir geschaffen. Wir leben in dieser Zeit, weil Gott mit uns einen Plan hat. Weil Gott möchte, dass wir heute leben, weil wir, er sucht uns zuallererst als sein Gegenüber. Wir sind zu seiner Freude, zu seiner Freude geschaffen als Gegenüber, weil er sich einfach freut über uns und weil er Gemeinschaft haben möchte mit uns. Aber wir sind auch für eine Zeit wie diese geschaffen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe echt eine Sehnsucht danach, alles das zu sein und alles das zu tun, was Gott für mich vorbereitet hat. Wir lesen in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Jesus selber sagt von sich, er tut nur, was er den Vater tun sah. Also wir sind geschaffen, auch also zu seiner Freude, um mit seiner, einfach mit ihm Gemeinschaft zu haben, um ihn anzubeten, um ihm Ehre zu geben. Ja, zu seiner Herrlichkeit sind wir geschaffen. Wir sind auch befreit, um weit zu überwinden, um das Leben in Fülle zu haben. Das alles verspricht uns Jesus. Also wir haben unheimlich viele Verheißungen, lest sie euch immer wieder durch. Ich kann es nur empfehlen, immer wieder das auch für euch zu nehmen. Aber wir sind eben auch dazu berufen, die Werke zu tun, die Gott zuvor bereitet hat. Das heißt, für jeden von uns ist für jeden Tag was vorbereitet, in dem wir laufen und leben sollen. Und ich glaube, dass das noch viel gewaltiger ist als das, was wir bisher erleben, also was ich erlebe. Wenn ich anschaue, wie Jesus gelebt hat und auch die Jünger, was die erlebt haben, und ich vergleiche das mit meinem Leben, dann muss ich sagen, okay. Und die, die mich kennen, die wissen, dass das immer wieder Thema ist bei mir. Und es ist manchmal ein bisschen ein Frust, aber ich merke, es ist mehr eine Sehnsucht danach, weil ich weiß, Gott verurteilt mich nicht. Gott liebt mich so, wie ich bin, ob ich jetzt die Werke tue oder nicht, ob ich viel Zeit mit ihm verbringe oder wenig Zeit. Gottes Liebe, die ist immer gleich, die ist immer in ganzer Fülle da. Seine Liebe, die Errettung, dass ich zu ihm gehöre, dass ich sein Kind bin, das steht. Wenn ich ihn angenommen habe als meinen Herrn und Heiland, dann bin ich erlöst und dann steht mir der Himmel offen, ich kann die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und ich darf jederzeit zu ihm kommen mit allem, was ich auf dem Herzen habe. Jederzeit. Aber ich habe gemerkt, dass ich eine Sehnsucht in mir habe, noch viel, viel mehr Gott zu erleben in meinem Leben. Ich will ihn noch mehr sehen, wie er wirklich ist. Ich will ihn noch mehr erleben in meinem Leben, dass er durch mich wirkt, dass ich weit überwinde in all den Dingen, wo ich merke, ja, da komme ich immer wieder an meine Grenzen. Aber wir haben diesen Geist, der überwindet in uns. In dem Moment, in dem wir Jesus angenommen haben, ist auch der Heilige Geist in uns gekommen und wir dürfen mit ihm auch in Verbindung sein und ihm erlauben, all das in unserem Leben zu tun, was er tun möchte. Und das ist ein Überwindergeist. In all dem überwinden wir weit, nicht nur ein bisschen, sondern weit. Also alles, wo ihr jetzt denkt, so, oh, ich komme da nicht weiter. Da steht die Zusage, in all dem überwindest du weit. Du hast diesen Überwindergeist. Aber vielleicht sagt ihr jetzt, ja, schön und gut. Aber wie geht es? Wie kriege ich das hin in meinem Leben? In Johannes 8, 32, da heißt es, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist so wichtig, dass wir Erkenntnis haben. Die Erkenntnis kommt aus dem Wort Gottes. Jesus ist das Wort. Jesus ist die Wahrheit. Ja, wir haben, lesen die Wahrheit. Wir haben den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und wir erkennen die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Jesus, Wahrheit, Erkenntnis, frei machen. Ja, es ist diese Beziehung mit ihm und dieses Leben im Wort Gottes, das Nehmen für mich in Anspruch nehmen, dass es wahr ist, auch wenn ich es erstmal nicht fühle, auch wenn ich es vielleicht erstmal nicht sehe. Aber das Wort ist das und der Geist macht es lebendig, was mich in die Freiheit führt. Die Beziehung zu Jesus. Also Wort ist nicht nur, ich lese was, da steht was und ich befolge das. Das Wort ist wirklich, das ist Jesus, der lebendig wird in mir. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also der Geist selber offenbart uns die Wahrheit Gottes. Und wenn ihr auch die Taufe im Heiligen Geist empfangen habt und sagt, wenn ihr euch ausstreckt danach, dass der Heilige Geist wirklich alles das tut in eurem Leben, was er tun möchte, dann sind auch die ganzen Gaben, die er geben möchte, auch in euch. Das heißt, der Heilige Geist ist ein Gentleman, der wird sich nicht aufdrängen und der wird uns nicht zu irgendwas zwingen. Das heißt, er braucht immer unsere Erlaubnis. Aber wir dürfen uns ausstrecken danach und sagen, Herr, da steht es, ich habe das, ich erlebe das noch nicht, aber ich will es erleben und ich danke dir, dass ich es erleben werde, weil ich gebe dir die volle Erlaubnis in meinem Leben, alles das zu tun, was du tun möchtest. Und hey, ich spüre das so, wie der Heilige Geist so, es ist so ein Potenzial in uns drin. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist in dir, Jürgen. Die ist in dir, Birgit, die ist in uns. Dieselbe Kraft, das ist Dynamit, das ist das, was uns verheißen ist. Aber es braucht wirklich unsere Kooperation, unsere Erlaubnis, dass der Geist das in uns tun darf. Und es ist unsere Entscheidung. Und ich habe da gerade auch vor ein paar Wochen das erste Mal diese Geschichte vom kleinen Adler gehört. Vielleicht kennt ihr die, aber ich will sie kurz erzählen. Und zwar findet ein Bauer eines Tages ein Adlerei, offensichtlich verlassen. Und er nimmt dieses Ei, es ist noch warm, und er legt es seinen Hühnern ins Nest, dass die das ausbrüten. Und das klappt tatsächlich, dieses kleine Adlerjunge schlüpft aus dem Ei und wächst und fängt halt an, so wie es die anderen Hühner tun, sieht, auf dem Boden rumzupicken und Körner zu picken und da unten rumzulaufen. Unsere Hühner daheim, die fliegen auch ein bisschen, aber ansonsten picken die ja mehr auf dem Boden rum. Und eines Tages sieht das Adlerjunge oben am Himmel einen Adler fliegen. Und es guckt sehnsüchtig nach oben und denkt, boah, wäre das nicht toll, da oben auch so fliegen zu können. Und dann kommen die anderen Hühner und sagen, hey, jetzt, du bist ein Huhn, du bist nicht dazu gemacht, da oben zu fliegen, du pickst da unten rum. Und das Adlerjunge weiß nie, lernt nie, dass es eigentlich dazu gemacht ist, zu fliegen. Und das hat mich echt berührt, diese Geschichte, weil ich denke, das ist so oft ein Bild auch für uns, dass wir gar nicht wissen, was in uns steckt. Wir wissen das gar nicht, dass wir Adler sind und eigentlich dazu berufen sind, zu fliegen. Gott liebt uns nochmal so, wie wir sind, ob wir jetzt fliegen oder ob wir am Boden picken. Ja? Aber wir sind so gesegnet und wir sollen ein Segen sein. Ja? Und ich selber darf mich entscheiden und wenn ich das spüre, ich weiß nicht, ob du das heute spürst. Also wenn nicht, ist wirklich okay, aber wenn du das in dir spürst, so eine Sehnsucht danach, mehr von Gott zu erleben, mehr mit Gott zu erleben, fliegen zu lernen, Ja, wirklich zu fliegen. Alles das zu sein, wozu du geschaffen bist. Alles das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Die ganzen Werke zu tun, die er für dich vorbereitet hat. Ich glaube, wir können wirklich Zeichen und Wunder und Menschen sehen, die zu ihm finden. Wirklich nochmal, ja, ich bin gespannt, weil das wirklich für mich gerade eine Zeit ist, wo ich den Eindruck habe, dass viele Herzen wirklich vorbereitet werden für das, was noch kommt. Wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt, aber ich merke einfach diese Dringlichkeit in mir, dass wir unsere Herzen vorbereiten. Und ich denke, Gott klopft wirklich bei uns an. Und wenn du das spürst in dir, so eine Sehnsucht danach, es ist keine Sehnsucht wie jetzt, ich sehne mich jetzt eigentlich einfach danach, dass alles wieder normal wird. Oder ich sehne mich danach, mal wieder in Urlaub fahren zu können, ganz unbeschwert. Das ist alles auch okay, klar. Aber ich denke, diese Sehnsucht danach, wird Gott wirklich noch mehr zu erleben, das ist wirklich was wir ganz tief in uns hineingelegt bekommen haben durch den Geist. Das ist was uns in unserem tiefsten Inneren ausmacht. Wir sind geschaffen dafür, diese enge Beziehung zu Gott zu haben und mit ihm und in ihm zu sein. Und ich denke, für uns ist wichtig, überhaupt mal diese Entscheidung zu treffen, ja, ich will das. Also es geht gar nicht darum, dass wir schon alles können. Und ich stehe hier ganz bestimmt nicht als die Expertin in dem ganzen Bereich da, ganz sicher nicht. Aber ich merke einfach, mich zieht's dahin. Und der erste Schritt ist wirklich, ich entscheide mich, ja Herr, ich gebe dem nach. Ich will wirklich da weiterkommen. Und ich weiß, du hilfst mir dabei. Wenn ein Adlerjunges fliegen lernt, wie passiert das? Das Adlerjunge sitzt in seinem Nest oben. Und dann kommt, wenn die Zeit reif ist, wird es so sanft aus dem Nest geschubst. Ich weiß nicht, wie sanft, vielleicht auch nicht ganz so sanft. Auf jeden Fall geht es aus dem Nest raus und fliegt aus großer Höhe runter. Und was passiert dann? Entweder es fängt an zu fliegen und wenn es aber nicht klappt, kommt die Mutter unten drunter und fängt es auf den Flügeln. Und dann geht es selber von vorne los. Ja? Das Kleine wird sich nicht verletzen, wird nicht kaputt gehen, wird nicht sterben dabei, sondern es wird immer aufgefangen von der Mutter und wieder hoch ins Nest und dann so oft, bis das Kleine fliegen lernt. Und so dürfen wir auch genauso Gott vertrauen, dass er uns immer auffängt. Seine Hand ist immer unter uns. Wir fallen nicht tiefer als in seine Hand. Also das ist eine Zusage von ihm, auf die wir uns echt verlassen können, weil manchmal kann es ja auch sein, ich bin da echt jetzt unsicher, was passiert da mit mir oder was ist jetzt wirklich auch wahr, was ist jetzt wirklich richtig. Aber ich denke, wir dürfen Gott da auch vertrauen, dass er uns auffängt. Und ich denke, das ist das, was wir tun können. Wir lesen das auch in Jesaja 60, ab Vers 1. Das würde ich auch gerne noch vorlesen. Es ist so eine starke Stelle. Da heißt es, mache dich auf, werde Licht. Und mir gefällt die englische Übersetzung besser. Da heißt es, arise and shine. Da heißt es, mache dich auf oder erhebe dich und scheine. Also ich kann das nicht machen, dass ich scheine, oder? Also, sondern ich mache mich auf. Das ist ein Befehl eigentlich, gell? Oder eine Anweisung. Steh auf, mach den ersten Schritt und scheine. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit von wem? Des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Das Gefühl haben wir gerade auch. Also jetzt ist es gerade hell draußen, aber ansonsten scheint alles ziemlich finster zu sein gerade. Und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker, die Menschen werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh dich um. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt und die Schätze der Menschen, der Heidenvölker, werden zu dir kommen. Wow. Ist doch der Hammer, oder? Was soll ich machen? Aufstehen, den ersten Schritt machen. Ich erhebe mich. Ich erhebe mich von dem, wo ich vielleicht immer schon das Gefühl hatte, oh, ja, ich komme da irgendwie nicht raus, ich stecke da irgendwie fest, aber oh, ich stehe auf, ich entscheide mich. Ich bleibe da nicht. Ich bleibe nicht in dem, wie es bisher war. Paulus sagt, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Das ist was Aktives. Ich strecke mich danach aus. Und dann bin ich Licht. Dann scheine ich. Aber es ist nicht mein Licht. Das ist seine Herrlichkeit, sein Glanz. Wir sind die Lampen, die Laternen, wo das Licht drin strahlt. Wir gucken, dass unsere Lampen klar sind, sauber sind. Ja? Aber es ist sein Licht, das scheint. Es ist immer sein Licht, seine Ehre, seine Herrlichkeit. Und ja, ich wünsche mir das für mich, für mein Leben. Ich denke, wir sind auf dem Weg. Das ist nichts, wo wir jetzt sagen, ja, da ist irgendjemand schon angekommen. Aber wir dürfen uns auf den Weg machen. Und das ist das, was ich mir ganz arg wünsche, auch für unsere Gemeinde, für die Gemeinde insgesamt, dass wir uns aufmachen und wirklich Licht sind und scheinen. Weil es ist wirklich finster, oft. Also ich sehe, dass vieles finster ist gerade. Aber die Herrlichkeit des Herrn, die damals gestrahlt hat in dem Gefängnis, die da bei Jesaja, die Jesaja gesehen hat, diese Herrlichkeit ist auch hier. Und die Herrlichkeit ist über uns aufgegangen. Und über uns ist der offene Himmel. Und ich denke, wenn du das selber auch jetzt spürst oder merkst, oder vielleicht geht's ja auch schon länger so, dass du einfach mehr willst von Gott. Und es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie fertig machen oder dass wir uns irgendwie schuldig fühlen, sondern es geht wirklich darum, hey, ja, Herr, ich höre da deine Einladung, ich höre da dein Ziehen, weil ich möchte das mehr sein, mehr und mehr sein, zu wem du mich geschaffen hast. Dann, ja, jetzt möchte ich euch einfach einladen, dass wir noch uns kurz einen Moment Zeit nehmen und da reagieren. Also wie gesagt, du bist frei, das zu tun, was du auf dem Herzen hast. Aber ich würde gerne einfach beten und einfach dir auch Zeit geben, da zu reagieren, wo du spürst, ja, da hat mich Gott jetzt angesprochen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du gut bist. Vater, du bist so viel besser und so viel größer und so viel herrlicher, als wir uns das jemals vorstellen können, Herr. Wir werden die ganze Ewigkeit damit verbringen, rauszufinden, wie groß und wunderbar du bist. Und wir werden die Ewigkeit damit verbringen, dich anzubeten und dich zu preisen und mit dir Gemeinschaft haben, Herr. Und ich glaube, das wird alles andere als langweilig. Vater, ich danke dir, dass du uns ziehst heute Morgen und dass du unsere Herzen wirklich, du möchtest, dass unsere Herzen sich ganz öffnen für dich, damit du hast so viel, was du uns geben möchtest, Herr. Du hast so viel, was du in uns tun möchtest, Herr. Du hast uns so viel gegeben, Herr. Du hast alles gegeben. Du hast am Kreuz bezahlt, damit wir frei sein dürfen. Dass wir uns aufschwingen können wie Adler. Wir sind dazu berufen und geschaffen, Adler zu sein. Vater, ich bete für uns jetzt heute Morgen, Herr, für jeden Einzelnen hier, dass wir diesen Schritt machen können. Herr, wenn du das spürst, Herr, mach diesen Schritt und sag, Herr, ja, ich weiß nicht wie, ich habe vielleicht auch Angst, ich weiß auch nicht wirklich, ja, was dann kommt, aber ich will dir vertrauen und ich will diesen Schritt gehen. Im Vertrauen darauf, dass deine Hand mich hält, wenn ich fallen sollte, Herr. Aber du hast so viel mehr für mich vorbereitet. Und ich will diesen Lauf vollenden hier auf dieser Erde. Ich will das tun, was du vorbereitet hast, weil ich glaube, dass ich nicht umsonst hier bin. Ich will all das, was du vorbereitet hast, Herr. Von jetzt an, Herr. Ich strecke mich aus nach dem. Vater, ich bete, dass diese Gemeinde hier wirklich eine tiefere Erkenntnis hat von dem, wie du bist, wer du bist, Herr. Ich segne euch damit, dass ihr eine tiefere Erkenntnis habt dessen, wer Gott wirklich ist und wer er sein möchte für dich und wer er in dir ist. Was für eine Kraft der Heilige Geist in dir ist. Dieser Überwindergeist, dieses diese Liebe, die Kraft der Liebe, die Kraft des Friedens in dir. Vater, ich bete um eine neue Salbung, ich bete um eine neue Erkenntnis, ich bete um neue Sehnsucht danach, dass wir uns ausstrecken nach dir und dass wir das jetzt auch nicht vergessen, sondern dass es was ist, was uns begleitet, Herr, und was uns näher und näher zu dir hinzieht. Vater, und da ist Freiheit. Es geht nicht darum, jetzt in irgendeine Knechtschaft zu kommen, wo wir denken, oh, wir müssen jetzt und wir, oh. Sondern, Vater, du führst uns in eine Freiheit, auf ein freies Land. Wir schauen dich an und wir strahlen von deiner Herrlichkeit, Herr. Und unser Inneres wird hell und wir werden frei. Vater, ich bete für jeden, der jetzt gerade wirklich auch Herausforderungen steht und vielleicht nicht weiß, wie er damit umgehen soll, wie er da weiterkommt, wie er rauskommt aus diesen Herausforderungen oder ja, wie er überwinden kann. Vater, du möchtest ihm oder ihr zeigen, wie du die Sache siehst, aus deiner Perspektive, die Adlerperspektive, Herr. Und deine Kraft genügt, um wirklich weit zu überwinden, Herr. Sei gesegnet mit diesem Wissen, mit dieser Erkenntnis, dass das, was Jesus dir gibt, was der Heilige Geist dir gibt, was der Vater dir gibt, dass es ausreicht, um alle Herausforderungen zu überwinden und wirklich immer mehr in diese Freiheit hineinzukommen und all das zu tun, was Jesus vorbereitet hat. Und das ist wow. Und so danke ich dir, Vater. Ich versegne das jetzt echt in deinem Namen. Und Vater, ich bete echt, dass du uns da immer wieder dran erinnerst und dass du uns Momente schenkst, die uns echt umhauen, Herr. Weil das glaube ich, dass du ganz viel, ganz, ganz, ganz viel Gutes für uns vorbereitet hast, Herr. Ja, du bist ein Gott, der gerne gibt, der die Fülle hat für uns, Herr. Es kostet uns was, ja. Es kostet, dass wir uns unseren eigenen Willen dir hingeben, dass wir sagen, nicht mehr ich, sondern du lebst in mir. Das kostet uns. Kostet uns vielleicht auch unsere Bequemlichkeit oder unser Bedürfnis nach Sicherheit. Aber Herr, wir sind nirgends sicherer als in dir, in deiner Hand. Und du hast die Fülle für uns, die ist so viel besser als all das, was wir vielleicht denken, was für uns gut ist, Herr. Danke, Herr, für deine große Liebe. Amen.